Guten Abend allerseits, herzlich willkommen beim Literaturmagazin Wortart. Durch die Sendung führt Klaus Karst, in der Technik Charlotte Kroll, und mein Gast kommt heute Abend aus Freudenberg. Guten Abend, Anne Kilian, ich freue mich, dass du ins Studio gekommen bist.
Schönen guten Abend.
Anne Kilian, du bist in Menden geboren. Das verrate ich jetzt schon mal. Und wie ist es dann mit dir weitergegangen?
Ja, ich bin natürlich auch erstmal in Menden geblieben, bin dort zur Schule gegangen und nach dem Zivildienst eine Ausbildung als Verlagskaufmann abgeschlossen in Bielefeld, habe danach studiert Germanistik und Philosophie und inzwischen bin ich Lehrer in Unna geworden, eben für die Fächer Deutsch und Philosophie.
An einem Gymnasium.
Genau.
Welcher Philosoph hat dich denn am meisten beeindruckt?
Ganz besonders Kierkegaard. Da habe ich auch meine Abschlussarbeit zugeschrieben und das hat mich sehr interessiert, weil es da um das praktische Leben geht, wie man sein Leben führt. Und da bin ich auch etwas länger dabei geblieben im Studium bei Kierkegaard.
Und du hast dann eine Ausbildung zum Verlagskaufmann gemacht. War das dein ursprünglicher Wille, in diese Branche einzusteigen?
An sich schon. Also ich habe als Schüler auch angefangen, Texte zu schreiben, habe mich immer für das geschriebene Wort interessiert, habe mich aber noch nicht direkt in das Studium getraut nach der Schule. Und dann hat man natürlich überlegt, was ist da das Naheliegende? Es wurde mir mal von der Berufsberatung Theaterwissenschaften empfohlen und tatsächlich als Ausbildung Verlagskaufmann. Das hat mir gar nicht so viel gesagt und das Berufsprofil klang dann aber sehr spannend.
Muss ein Verlagskaufmann besondere Dinge lernen? Oder kann das auch ein anderer Kaufmann?
Es ist zwar leider so, dass die Berufsbezeichnung inzwischen ausgestorben ist. Man muss also neben den kaufmännischen Angelegenheiten auch in Pressearbeit sich auskennen und arbeiten oder auch im Werbebereich. Man ist natürlich näher an dem Produkt Buch oder Zeitschrift und das ist, glaube ich, dann schon der Unterschied zum Industriekaufmann.
Also der Verlagskaufmann muss vor allen Dingen, ich sage das jetzt mal so ganz locker, lesen können.
Auch das, ja. Man hat auch wirklich damit zu tun als Auszubildender. Man darf in die Herstellung und in die Lektoratsabteilung und bekommt dann auch schon mal ein Manuskript auf den Tisch, um da nach Fehlern zu schauen und die letzte Korrektur zu überprüfen. Da ist man schon nah dran am Wort, absolut.
Du hast auch als Korrektor gearbeitet, da hast du sicherlich also auch einiges erlebt, ja?
Das war ein Zufall, dass ich das machen durfte. Ich hatte irgendwann einmal die Situation, da lag ein Manuskript auf dem Schreibtisch, das sollte eigentlich in den Druck. Und dann sind mir doch an manchen Stellen Fehler aufgefallen. Das fand dann die Cheflektorin sehr spannend, dass der Auszubildende da noch Fehler findet. Und über diesen Weg hat man mir dann als Nebenjob zum Studium diesen Posten des Korrektors noch angeboten. Und da lernt man natürlich sehr viel, weil man auch bekannte Leute dann Korrektur liest. Das war nochmal eine andere spannende Zeit, da noch tiefer reinschauen zu dürfen.
Es schafft ja auch keine Zeitung mehr, einigermaßen vernünftig fehlerlos zu arbeiten. In deiner Vita ist zu lesen, dass du als Student dann auch literarisches Interesse gefunden hast und hast eine Literaturgruppe gegründet.
Genau, ich hatte dann im Studium noch stärker den Wunsch, mich mit anderen zu vernetzen, die sich auch für Literatur interessieren, habe eine Homepage gegründet. Über diese Homepage hat man sich dann zusammengefunden. Letztendlich haben wir uns da gegenseitig auch viel Energie gegeben, dass man sich getraut hat, bei einem Poetry Slam aufzutreten. Wir haben eine Radiogruppe gegründet im Bielefelder Bürgerfunk, eine Literaturradiogruppe, nochmal den Spaß entwickelt hatte, in der Gruppe gemeinsam Texte zu schreiben.
Poetry Slam, kannst du es noch?
Eigentlich weniger, aber an der Schule hatten wir jetzt ein ganz großes Poetry Slam Projekt, da habe ich dieses Herzblut an die Schüler weitergegeben und zumindest da die Schüler animiert, die waren wirklich auf der Bühne, haben das ganz toll gemacht vor großem Publikum und zumindest aus der Erfahrung.
Aber du bist da auch selbst mit aufgetreten.
Ich bin da selbst mit aufgetreten, das muss man natürlich einüben, das kann man jetzt nicht spontan.
Ich muss jetzt mal eben dazwischen fragen, wie alt bist du heute?
Ich bin 35 Jahre alt.
35, ja, in deiner Jugendzeit war Poetry Slam noch nicht so an Wurk, ne?
Nee, das auch nicht. Das kam wirklich zu der Zeit als Student. Da hatte man so das Gefühl, jetzt, da wird was draus.
Ja, da ist ja auch was rausgeworden. kann man ja inzwischen sagen. Und du hast dann so langsam angefangen zu schreiben. Ich weiß nicht, ob du langsam schreibst.
Es wurde auf jeden Fall stärker in Bielefeld, das kann man sagen. Also als Schüler, ich hatte einmal ein Erlebnis, dass ich während einer Klassenarbeit, da mussten wir uns in eine Person hineindenken und daraus eine Geschichte schreiben. Und da hatte ich hinterher zu den Mitschülern gesagt, Mensch, schade, dass die Klassenarbeit schon vorbei ist. Ich habe dann irgendwo ein Kopfschütteln geerntet von den Mitschülern. Da habe ich das erstmal gemerkt, das macht schon Spaß, das Schreiben. Das ruhte dann wieder eine Zeit lang und in Bielefeld ist das dann nochmal sehr aktiv geworden.
Neben Kurzgeschichten hast du für die Computerzeitschrift CT geschrieben. Bestimmt deine Literatur.
Das ist ein ganz tolles Konzept. Diese Computerzeitschrift druckt wirklich in jedes Heft eine Kurzgeschichte. Und da habe ich das dann wirklich geschafft, zweimal gegen Bezahlung, was als Student toll ist, gegen Bezahlung Kurzgeschichten.
Ja. Ist überhaupt in der Literaturszene toll.
Und das war dann wirklich der erste große Erfolg. Die hat ja eine Wahnsinnsauflage, mehrere hunderttausend alle zwei Wochen. Und da mal wirklich das Gefühl, da ist etwas größer veröffentlicht.
Arne Kilian, du hast dann immer mehr geschrieben. Es ist auch einiges von dir veröffentlicht worden.
Das aktuellste, das auf dem Markt ist, ist mein Buch Wintergrab. Das ist vor einem Jahr erschienen, eine Novelle. Im August wird es ein Jugendbuch geben und auch im Dezember nochmal ein weiteres. Da ist einiges geplant. Das aktuellste ist gerade Wintergrab.
In welchem Verlag ist das erschienen?
Das ist der Textlust Verlag. Ein Verlag, der ein ganz spannendes Buchkonzept hat. Die bringen einmal Kurzbände heraus als Novelle, die man in der sogenannten Rarität-Zeitgeschichten abends als Entspannung lesen kann, von der Textlänge her, also etwas, das einen auch nicht dann überfordert. Und auf der anderen Seite Kaffeepausengeschichten, das sind drei Kurzgeschichten in einem Band, wenn man in der Mittagspause zum Beispiel einmal eine Kurzgeschichte lesen möchte.
Arbeitest du mit einer Agentur zusammen?
Ja, das ist die Agentur Aschera, mit der arbeite ich jetzt eine Zeit zusammen und da merke ich auch durch die Projekte, die jetzt folgen, dass man dadurch nochmal wirklich Aufwind bekommt.
Wenn ich richtig unterrichtet bin, sitzt die Agentur auf Mallorca, ja?
Das ist richtig. Das ist also auch eine wirklich interessante Sache. Ich habe meine Agentin noch nicht persönlich kennengelernt. Man kennt sich dann über E-Mails, man kann miteinander telefonieren, aber gesehen haben wir uns noch nicht.
Und von Mallorca aus kann man, was der Agentur, agieren auf dem deutschen Markt?
Meine Agentin, die Alicia Bionda, kommt aus Deutschland, hat auch selbst hier als Autorin Bücher rausgebracht, ist sehr vernetzt in der Verlagsszene, kennt sehr viele Menschen und durch die modernen Medien braucht sie also auch gar nicht in Deutschland zu wohnen. Und mit der ständigen Sonne und guter Laune schafft sie das wirklich wunderbar, von Mallorca aus für uns zu agieren.
Annika, jetzt mache ich mal etwas, was Alicia schon mit dir gemacht hat. Ich stelle dir jetzt mal noch ein paar ganz persönliche Fragen.
Sehr gerne.
Was gibt es denn über dich als Mensch zu sagen?
Ja, diese Frage liebte ich in dem Interview. Da denkt man natürlich lange nach. Als Mensch ist mir meine Familie sehr wichtig. Das ist das Wesentliche.
Deine Schüler nicht?
Meine Schüler auch.
Welche Klassen unterrichtest du? Das sind ja schon die Älteren wahrscheinlich, wenn es Philosophie gibt.
Ja, da ist alles dabei. Durch Philosophie sind es die Älteren, aber in Deutsch natürlich von der 5. Klasse. Also ich habe wirklich die Kleinen bei uns von der 5 und aber auch die Großen, die jetzt Abitur machen, da ist alles dabei.
Du bist als Wassermann geboren. Was hat denn ein Wassermann jetzt Besonderes mit dem Schreiben zu tun? Im Wasser ist das ziemlich schwierig.
Das stimmt. Also mit Tinte geht das nicht. Wassermänner sollen kreativ sein, Freigeister sein. Und ich habe mir da so ein bisschen die Rosinen von dem Sternzeichen auch mal rausgepickt. Also das Kreative nehme ich gerne an vom Wassermann.
Was magst du, was eher nicht?
Oh, das ist auch so eine schwere Frage.
Ja, stelle ich mit Absicht.
Ich gehe mal auf das Lesen. Ich mag tatsächlich lieber kürzere Texte lesen. Deswegen war jetzt auch der Textlust Verlag für mich ein spannender Partner, einfach ein kürzeres Buch zu schreiben. Es gab mal von Marcel Reich-Ranitzky auch eine Äußerung, dass ein Buch nicht länger als 300 Seiten sein darf. Und das
bin ich ganz seiner Meinung übrigens.
Absolut. Ja. Also ich mag gerne kürzere Bücher, die mich trotzdem fesseln.
Hast du dann auch die Probleme mit kürzeren Texten verlagert? Waage zu finden?
Das merke ich auch. Ich finde auch, dass man auf dem Buchmarkt merkt, dass die Bücher eher immer dicker werden und scheinbar müssen die Verlage da Gründe für haben, dass der Käufer das möchte. Und kürzere Texte oder Kurzgeschichtensammlungen, wie das jetzt im Amerikanischen einfacher ist, da sehe ich auch Schwierigkeiten auf dem deutschen Markt nach wie vor.
Das ist wirklich sehr schade. Ich möchte nämlich abends auch immer ganz gerne eine fertige Geschichte lesen und nicht irgendein paar Absätze aus einem 650-Seiten-Buch. Ziemlich schwierig, dann da etwas zu finden. Wolltest du eigentlich immer schon Schriftsteller werden oder hat sich das so im Laufe der Entwicklung ergeben?
Das wollte ich tatsächlich schon immer und es war dann für mich irgendwann auch der Punkt, dass ich mich entscheiden musste, gehe ich diesen Weg oder sichere ich mich ab, und so habe ich mich schon beruflich abgesichert mit etwas, das mir auch sehr viel Spaß macht. Ich glaube, dass es sehr schwer bis unmöglich ist, einfach mal eben Schriftsteller zu werden, sondern dass man erst in seinem Beruf ist und dann, wenn man Glück hat, vielleicht diesen Weg gehen kann.
Gehst du strukturiert an deine Arbeit ran oder schreibst du so aus dem Bauch heraus?
Eine Struktur habe ich schon, aber es ist eine Mischung aus beidem. Also ich habe einen groben Weg, ich kenne meine Charaktere, ich kenne die Handlung, lasse mich aber auch gerne treiben und am Ende kommt schon mal was anderes dabei raus, mit dem ich dann auch sehr zufrieden bin. Aber es ist eine Mischung aus grober Vorstruktur und letztendlich auch ein bisschen treiben lassen. So ein bisschen der Wassermann, der da durchkommt.
Also die Charaktere, die legst du vorher fest, so mit Charaktereigenschaften, mit allem drum und dran. Schreibst dir das auch auf?
Ganz genau, auch teilweise an die Wand. Ich habe also Plakate, die dann bei mir im Arbeitszimmer hängen. Ich habe tatsächlich, das ist vielleicht ein bisschen der Lehrer, eine Kreidetafel, mit der ich arbeite zu Hause.
Gibt es in der Schule noch Kreidetafeln?
Ja, die werden auch nicht verschwinden. Also da werde ich für sorgen.
Das ist gut. Arne Kilian, wann schreibst du? Also morgens kannst du ja nicht, da müsstest du ja wohl in der Schule aktiv sein. Und wie sieht da dein weiterer Tagesablauf aus?
Früher war das so, bevor meine Kinder noch nicht auf der Welt waren, habe ich das wirklich abends bis nachts gemacht. Aber ich merke, dass ich das jetzt gar nicht mehr schaffe. Wenn die Kinder im Bett sind, bin ich auch ganz oft müde. Und ich habe mir das jetzt angewöhnt, dann doch lieber auch mich früher hinzulegen. Und um 4 Uhr morgens stehe ich schon mal auf und schreibe dann vor der Schule. Das mache ich nicht immer, aber in intensiven Phasen kommt das dann schon vor.
Brauchst du also auch eine bestimmte Atmosphäre und Ruhe dabei beim Schreiben?
Die Atmosphäre ja, Ruhe nein. Ich brauche sehr viel Musik um mich herum.
Was für Musik?
Ja, Live-Musik, Live-Konzerte, die ich dann abspiele und die laufen im Hintergrund. Die brauche ich, um wirklich in eine Stimmung zu kommen, mit dem Kaffee zusammen.
Wie alt sind deine Kinder?
Die sind auch sehr jung. Meine Tochter ist jetzt gerade 7 Jahre alt und mein Sohn ist 2 Jahre alt.
Die Tochter, sitzt sie bei dir auf dem Schoß, wenn du schreibst?
Die möchte manchmal mitschreiben. Ich soll ihr jetzt immer Kindergeschichten schreiben. Da sagt sie mir genau, was drin vorkommen soll. Und das müssen wir jetzt auch echt mal machen.
Ja, das finde ich also auch gut. Das sollte auf jeden Fall jeder Autor mal so zwischendurch machen. Das ist eine nette Übung. Schaffst du das, an mehreren Projekten gleichzeitig zu schreiben oder trennst du ganz strikt?
Manchmal muss ich das und dann mache ich das auch. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, schreibe ich lieber an einem Projekt und nehme mir dann das nächste. Oder wenn es mehrere sind, dass ich dann zumindest in Zeitfenstern an einem Projekt arbeite, 2-3 Wochen und dann zu einem anderen springe. Aber ich glaube, was auch manch andere machen, zwischen 3-4 gleichzeitig, das schaffe ich nicht.
Welche Genres bedienst du? Hast du da bestimmte Vorlieben?
Ich merke, dass ich schon im Bereich Fantasy mich ganz wohl fühle. Das muss aber immer noch einen Realitätsbezug haben. Also in der normalen Welt irgendetwas noch Außergewöhnliches hinzukommt, dass das Normale etwas auf den Kopf stellt. Das ist der Bereich, der mich gerade sehr interessiert.
Also Fantasy ist ja jetzt auch ein Thema für sich geworden. Eigentlich finde ich persönlich schon wieder ein kleines bisschen out. Aber die sehr strikte Fantasy muss es ja auch nicht so unbedingt sein.
Genau.
Man kann ja da auch viele Genres nebenbei mit bedienen.
Genau, also dieses Mischen, das mag ich dann sowieso, dass man sich nicht auf ein Genre generell komplett festlegt.
Könntest du dir auch vorstellen, Arne, als Co-Autor zu arbeiten?
Prinzipiell ja. Wir haben das auch schon in Bielefeld damals probiert. Das hat dann am Ende nicht ganz geklappt, aber das kann auch daran liegen, dass es zu viele waren. Wenn man das jetzt mit einer Person oder zwei noch macht, kann ich mir das durchaus sehr gut vorstellen. Gerade weil dann auch möglicherweise jeder einen eigenen Charakter bedient und aus den verschiedenen Blickwinkeln auch ein spannender Text entstehen kann.
Was liest du selbst?
Das ist ganz gemischt. Teilweise natürlich auch die Literatur, die jetzt in der Schule wichtig ist, Kanonliteratur dadurch und privat schon mit der Tendenz zum Fantastischen. Wolfgang Holbein ist nach wie vor mein Lieblingsautor. Das hat schon in der Jugendzeit angefangen. Da lese ich zwischendurch immer noch gerne. Und den würde ich auf jeden Fall als Basis benennen. Cornelia Funke hat mich sehr interessiert. Das ist eine spannende Autorin. Jetzt ist schon ein bisschen her, aber auch aus der Harry Potter-Reihe, da habe ich jetzt nicht jedes Buch gelesen, das muss ich auch dazu sagen, das habe ich dann gemischt mit den Filmen, konnte man aber auch ganz gut. In dem Bereich lese ich schon sehr gerne.
Harry Potter, findest du, dass das Kinderbücher sind?
Die anfänglichen glaube ich schon, die habe ich aber auch nicht gelesen, die waren mir dann doch noch zu klein und die späteren auf gar keinen Fall. Da bin ich dann lesend eingestiegen, das würde ich nicht als Kinderbuch mehr bezeichnen, aber ich glaube die Filme auch nicht wirklich.
Wie hältst du Kontakt zu deinen Lesern? Kennst du deine Leser?
Ich habe jetzt im letzten Jahr sehr viele Lesungen gehabt und da ist das schon schön, wenn man auch mal zwischendurch miteinander sprechen kann. Über das Internet ist es eigentlich sehr verhalten. Ich habe zwar eine Homepage oder auch bei Facebook bin ich aktiv. Ein bisschen was bekommt man damit. Aber ich glaube, der direkte Kontakt bei einer Lesung, das ist noch das, was am meisten Spaß macht und am besten funktioniert.
Ja, da können wir direkt mal über eine Lesung kurz sprechen, die in dieser Woche auch in Iserlohn stattfinden wird.
Ganz genau.
Und zwar im Literaturhotel.
Ja.
Um 18 Uhr am Freitag.
Ganz genau, das ist der 13. Februar. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Weitere Angaben dazu, auch über seine Schreibe überhaupt, finden Sie wie immer auf unserer Webseite radio-iserlohn.de. Sie hören das Literaturmagazin Wortart mit Klaus Karst und Gast heute Abend Arne Kilian. Arne, zum Lesen hast du auch etwas mitgebracht.
Ich habe mein Buch Wintergrab mitgebracht und sage was ganz kurz zum Inhalt. In einer Schweizer Berghütte feiert ein altes Ehepaar Weihnachten. Alles scheint so zu sein wie jedes Jahr. Und doch ist die feierliche Stimmung nur Fassade, denn die Frau liegt tot auf dem Sofa. Und in Zwiesprache mit ihr und für den Sohn, der die Wahrheit erfahren soll, enthüllt der Mann, der sich fortan Caruso nennt, nach und nach die Tragödie ihrer beiden Leben. Und daraus würde ich jetzt den Anfang vorlesen. Es wird später in dem Buch auch einen Begriff geben, das ist der Blutmond, damit ist einfach nur die Mondfinsternis gemeint. Er hatte seinen Namen vergessen. Das Feuer im Kamin loderte auf und riss dabei Schatten von ihm los. Sie verteilten sich im Wohnraum der Berghütte. Gleichzeitig fielen unzählige Eiskristalle vom Himmel herab. Die Sonne war bereits vor 2 Stunden untergegangen und so blieb als einzige Lichtquelle das Feuer hinter der Fensterscheibe. Ein Grammophon spielte Carusos alten Welterfolg O Sole Mio. »Mein Name ist«, sang er dabei. »Mein Name war«, fügte er hinzu, »ich bin Caruso.« Der Nordwind brachte Polarluft in die Berge und schaffte es für einen kurzen Augenblick, den Halbmond zu befreien. Dieser sah rötlich aus und wies heute, am heiligen Abend, den Weg in die Schweizer Alpen. Eine alte Seele hatte sich aufgemacht, um dem Ruf zu folgen. Im Tannenwald, der unweit vom Blockhaus begann, knirschte Schnee. »Fröhliche Weihnachten, Schatz«, sagte Caruso. »Fröhliche?« Auf einem rustikalen Sofatisch lag eine kleine Holzkiste. Kubanische Zigarren. Schön. Jedes Jahr wieder schön. Eine Weile betrachtete er den Inhalt der Kiste, schloss dann seine Augen, stützte den Kopf an der Rückenlehne ab und lauschte dem Knistern der Holzscheite im Kamin. Schließlich blickte er seitlich zu seiner Frau, lächelte sie an und meinte, »Stoßen wir auf den gemeinsamen Abend an.« Als sich Caruso erhob, um zu einem länglichen Esstisch mit 2 einfachen Holzstühlen an den Kopfenden zu gehen, quietschte die Rückenlehne. »Möchtest du auch von dem Pinot?« Er wagte es nicht, sie anzusehen. »In Ordnung, Schatz. Vielleicht ja später. Der Hase ist dir dieses Jahr besonders gut gelungen.« Mit seiner Hand streichelte er sich über seinen rundlichen Bauch. »Ich werde mir eine kubanische gönnen.« »Und du möchtest wirklich keinen Wein?« Er kehrte zu Couch zurück und öffnete das Holzkästchen. Ob die Kinder auch schon ihre Bescherung hatten? Johanna ähnelt ihr in vielen Dingen. Bekommt sie nicht dieses Jahr eine Puppenküche? Mit echten Kochplatten sogar? Vor wie vielen Jahren haben wir unserem Paul sein erstes Fahrrad geschenkt? Er muss 5 Jahre alt gewesen sein. Ich hatte damals meine Festanstellung im Feuilleton erreicht. Von dem ersten Gehalt haben wir uns Hasenbraten geleistet und für Paul die Sterne vom Himmel geholt. Alles war schön. Nur der Wein, mit dem du den Braten abgelöscht hattest, war verdorben. Du wusstest nicht, dass man Wein nach dem Öffnen probieren muss. Er schmeckte nach Essig und das Festmahl nahm sein Aroma an. Du weintest, während Paul vor seinem Fahrrad stand und die Schelle ausprobierte. Den Braten habe ich dennoch mit Genuss gegessen. Es war schließlich unser erster Weihnachtshase. Seine Augen flackerten. »Weißt du«, sprach Caruso weiter, »ich glaube, dass wir damals den wahren Sinn von Heiligabend erfahren haben. Wir hatten es schön. Darum geht es, sich das Leben wenigstens an diesem einen Tag wohlergehen zu lassen.« Er paffte Rauch zur Decke, schmeckte den Moment auf seiner Zunge, strich durch sein lichtes Haar, dann richtete er sich abrupt auf. »Und das lasse ich mir nicht stehlen!« Mit der Faust schlug er so auf den Tisch, dass die Zigarrenkiste verrutschte. Er sah zu seiner Frau und spürte sogleich Trauer in seinen Augen. »Ich konnte den Nachtisch nicht essen«, schluchzte er. Sie sagte nichts, starrte nach vorne. »Frohes Weihnachtsfest«, flüsterte er und fügte noch leiser hinzu, »frohe«. Das Hüttenfenster war an einer Stelle beschlagen, doch von innen konnte man davon nichts sehen. Das Nachtgestirn leuchtete zu schwach durch die Wolken. Für den Schatten dort draußen blieben von nun an genau 7 Tage, bis er diesen Ort nach einem Blutmond wieder verlassen musste. Nach einer längeren Pause, die kubanische ruhte inzwischen als Stumpen in ihrer eigenen Asche, richtete sich Caruso von seinem alten Platz auf. »Lass uns Musik hören, aber ich glaube, dass die Nadel stumpf ist. Ich werde sie besser auswechseln.« Er ging hinter dem Esstisch zu einem Schrank, auf dem eine verblasste Bauernmalerei zu erahnen war, und öffnete ihn. Mit einer Metalldose kehrte er zurück und montierte am Grammophon herum. »Heutzutage werden diese Nadeln kaum mehr hergestellt. Wir haben Glück.«
Arne Kilian, du sprachst davon, dass im Sommer oder Herbst ein weiteres Buch herauskommen soll. Worum geht's da?
Das ist ein Jugendbuch mit dem Titel Nebelstadt und es geht um einen Jungen, der die Herbstferien in einem ziemlich verschlafenen Nest verbringen soll, bei seinem Onkel. Aber eigenartig ist, dass immer sehr viel Nebel in dem Dörfchen ist und irgendwann wird's dann der Junge, Robert heißt er, feststellen, dass in dem Nebel doch noch etwas mehr verborgen ist, als er ursprünglich glaubte.
Ein Dorfgeheimnis?
Ja, ganz genau, das ist ein Dorfgeheimnis und da ist eben auch ein Moor, liegt in einem Kessel, ist also eingeschlossen. Und das ist also auch in diesem Dörfchen so, dass also immer Nebel vorherrscht und wenn man dann mal genauer hinschaut, gibt es noch etwas hinter diesem Nebel.
Ja, Arne, es war schön, dass du heute Abend ins Studio gefunden hast. Das war interessant. Zum Abschluss, gib mal jungen Autoren, die jetzt sich auf den Weg machen wollen, einen Tipp, wie sie den Nobelpreis kriegen können.
Sehr gerne. Zumindest der Tipp, den Nobelpreis gar nicht erst anvisieren, da ganz entspannt sein. Und mein Tipp sind wirklich trotzdem Kurzgeschichten, auch wenn es schwer ist auf dem Markt. Aber als Schreibübung ist das wirklich das Beste aus meiner Sicht, dass man erstmal das Schreiben übt im kleinen Umfang. Charaktere ausbilden. Die Handlung im Blick behalten, das kann die Kurzgeschichte immer noch am besten leisten.
Dein neues Buch, wird das auch mehr eine Novelle oder ein Roman?
Das wird wirklich ein Roman, mehr als 200 Seiten wird das mindestens haben. Das ist dann mal auch für mich der nächste Schritt, schon das größte Buch, das ich dann habe, aber ein richtiger Roman.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das nächste Literaturmagazin können Sie am 9. März hören. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten würden. Gast wird sein Frank Kallweit aus Menden. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen entspannten Abend und eine geruhsame Nacht. Ihr Moderator Klaus Karst und bleiben Sie belesen. Phölock.
Von Bürgern für Bürger.